Ich möchte heute, dass wir eine Stelle anschauen. Ich habe euch letzte Woche schon davor gewarnt, dass ich eine Predigt aus meinem Predigtarchiv holen werde. Und das ist gar nicht so leicht, ich muss das wirklich sagen. Also es sind halt so viele verschiedene Möglichkeiten und man will jetzt nicht unbedingt irgendwas einfach willkürlich aussuchen. So, ich habe auch gebetet und dem Herrn einfach gefragt, dass er mich hilft zu entscheiden. Und ich bin auf eine Stelle gekommen, die eigentlich sehr, sehr, sehr bekannt ist. Bitte Sprüche Kapitel 3 aufschlagen. Eine Stelle, die wir eigentlich schon öfters in der Gemeinde betrachtet haben, aber ich glaube, eine Stelle, die man nicht zu oft betrachten kann, weil es einfach extrem hilfreich ist und ermutigend ist. Wir schauen uns heute eben die Stelle an, was... Okay. Vorwärts mit Gott. Also wir haben, als diese ganze Corona-Situation begonnen hat, haben wir damals auch solche Themen betrachtet, wie wir uns auf den Herrn verlassen können und wie er treu ist und uns durch diese ungewöhnliche Zeiten führt. Dass er auch wirklich vertrauenswürdig ist. Wir sollten und müssen keine Angst vor der Zukunft haben, weil Gott auch die Zukunft kennt. Also wir kennen die Zukunft nicht. Ich schaue meine Kinder an und ich stelle mir die Frage, wie groß werden die jetzt wirklich werden? Bei einer meiner Kinder, der Lukas, der die Bibel gelesen hat, ich schaue jetzt schon auf ihn heraus. Und wer weiß, wie die anderen, ja, wie groß die anderen werden. Das ist ja im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so wichtig. Aber solche Dinge, es gibt viel, viel, was wir gar nicht kennen. Also wir kennen die Zukunft einfach nicht. Die Welt würde uns sagen, dass die Zukunft ein halbwegs Zufallsprodukt ist. Das ist irgendwie teilweise mit so, ja, wer weiß, was passiert, es ist alles, hat keine Bedeutung. Die würden das deswegen sagen, weil viele in dieser Welt glauben, dass wir überhaupt durch Zufall entstanden sind. Dass es eigentlich gar keinen größeren Sinn oder Grund gibt, warum wir da sind. Es sind halt Dinge, die passiert sind über extrem lange Zeit. So Evolution und Mutation und Selektion. Und jetzt, nach unzähligen Jahren, sind wir da. Und vielleicht irgendwann mal sind wir auch nur mehr da. Und deswegen sind so viele Leute auch voll mit Angst. Weil wenn du daran denkst, es könnte sein, dass wir als Menschen uns selbst vernichten und dann sind wir nicht mehr da, wie die glauben, die Dinosaurier damals vernichtet wurden. Und natürlich, keiner von uns war damals da, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Aber wir wissen, dass es nicht unbedingt die Wahrheit ist, was ungläubige Wissenschaftler uns sagen. Es gibt mehrere Erklärungen dafür, wie das zustande kommen könnte. Und die Bibel sagt uns eher, dass die ganze Welt durch eine Katastrophe gegangen ist wegen Sünde. Das, wovor wir am meisten uns, wenn ich das Wort verwenden darf, fürchten sollen, ist Sünde. Ist Ungerechtigkeit. Ist das, was eben gegen Gottes Wort ist. Dass wir versuchen, in eigener Kraft dem Herrn irgendwie zu folgen, statt auf ihn zu vertrauen. Das wäre eine Katastrophe. Wenn wir versuchen, im Alleingang dieses Leben zu bewältigen. Sprüche 3, Verse 5 bis 6 sind sehr, sehr bekannte Verse. Ich möchte die jetzt lesen. Sprüche 3 sagt uns im Vers 5, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und so wird er deine Pfade ebnen. Was für eine wunderbare Realität. Liebe Geschwister, alle Menschen stützen sich auf irgendetwas. Wenn ich hier stehe, ich stütze mich auf meine Beine, oder? bin dankbar, dass ich Beine habe. Und da ich Beine habe, kann ich hier halbwegs gut stehen. Füße, Beine, wenn ich jetzt ein Bein nicht hätte und eine Krücke hätte, könnte ich mich auch hier stützen. Könnte ich noch ganz normal stehen. Man stützt sich auch im Stehen, man stützt sich auch nicht nur mit unserem Körper, sondern auch mit unserem Herzen, mit unserem Geist. Geistlich gesehen stützt jeder Mensch sich auf irgendetwas. Worauf stützen wir uns? Wenn jemand uns fragt oder fragen würde, wo findest du deine Sicherheit? Worauf stützt du dich? Ungläubige Menschen sagen oft, ich brauche Jesus nicht, das ist wie eine Krücke. Okay, wenn du das so meinst, aber worauf stützt du dich? Wenn du dich nicht auf Jesus stützt, stützt du dich auf irgendetwas? Und dann sagen manche, auf mich selbst. Ich bin stark genug. Ich brauche keine Krücke. Irgendwann mal geht die eigene Kraft aus. Steht man vor gesundheitliche Probleme? Steht man vor einem Tod? Steht man vor einer totalen Katastrophe in der Welt? Das Leben ändert sich rasch und schnell. Und wenn man sich nicht auf das Richtige stützt, hat man keine Stabilität. Wir waren jetzt wandern und es gab einen ganz unglaublich schönen Ort in Viergen in Tirol. Das war ein Wasserfall. Wanderweg und ein wunderschönes Fluss, so von den Bergen herunter, kein Fluss, so ein Bach, aber ein großer Bach. Und wirklich schön, aber da gab es so ein Holzbrücke. Und vor dieser Brücke stand ein Schild, geschlossen, gefährlich. Nicht auf diese Holzbrücke drauf gehen. Wahrscheinlich würde man das tun und meinen, diese Brücke hält mich. Geht man rauf und dann schwimmt man gleich. In diesem wunderbaren, extrem schnellen Wasser. Das hätte uns nicht gestützt, hätte uns nicht geholfen. Es wäre nicht sicher gewesen. Und das ist auch für uns wichtig. Ist unser das, worauf wir uns stützen, sicher? Und die Tatsache ist, wir können nur sicher sein, dass wir sicher sind, wenn wir uns auf den stützen, der Allmacht hat. Wenn wir uns auf irgendetwas stützen, das nicht Allmacht hat oder das irgendwelche Begrenzungen hätte, dann kommt es an seine Grenzen. Dann gibt es ein Ort, wo Gott zum Beispiel, wenn Gott nicht allmächtig wäre, sagt, tut mir leid, Stern, damit habe ich nicht gerechnet, da kann ich dir nicht helfen, tut mir leid, irgendwie willst du es schon schaffen. Nein, so funktioniert es bei Gott nicht. Gott ist treu. Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir wissen, wer die Zukunft kennt. Wir kennen auch den, der die Zukunft kennt und das ist Jesus, das ist unser großer Gott. Und diese Stelle sagt uns ganz einfach, du sollst dich auf den allmächtigen Gott stützen. Ist das kompliziert zu verstehen? Woran liegt das Problem? Es ist nicht, dass wir es im Kopf nicht verstehen. Es ist dieser Unterschied, dieser lange Weg von hier bis hier hinunter. Weil, wenn in meinem Leben ich in ungewisse Situationen hineinkommen, wie wir auch hineinkommen, wie ich auch hineinkomme. Und dann merke ich in meinem Herzen, mir geht's schlecht, ich bin unrund, ich bin ängstlich. Und dann in meinem Kopf sage ich, ja, aber ich weiß, ich soll auf Gott vertrauen. Warum tue ich das nicht? Naja, die Antwort darauf ist, weil ich schwach bin. Und genau durch diese Situationen gibt der Herr uns die Möglichkeit, unsere Muskeln aufzubauen, stärker zu werden, zu lernen, zu vertrauen. Dass wir eines Tages zurückblicken können und zurückdenken können und aus Erfahrung sagen können, boah, ja, weißt du, damals hatte ich so viel Angst oder damals war ich gar nicht sicher, wie es weitergeht, aber Gott war treu. Die Stelle sagt uns, der Herr will, dass du ihm mit deinem ganzen Herzen vertraust. Und hier ist das Problem, dieses geteilte Herz-Sache, wovon wir auch heute gesungen haben, wovon Jakobusbrief uns spricht. Dass wir glauben, ja Gott, ich verlasse mich auf dich, aber auch gleichzeitig auf mich selbst oder auf mein Bankkonto oder auf meine Gesundheit oder meine kluge Weisheit, ich bin so klug. Nein, Römer 12, 1-2 sagt uns auch ganz klar und deutlich, wir dürfen uns zu 100% auf den Herrn stützen und ihn vertrauen. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Und nicht vergessen, unser Herz ist, entsteht oder nicht nur unsere Gefühle. Ja, Emotionen gehören dazu. Und deswegen auch, wenn wir singen, wollen wir nicht gefühlslos singen. Wir wollen nicht stoisch dastehen, freut euch alle Zeit. Also es soll schon mit unserer Freude verbunden sein, mit unseren Emotionen. Wer kann wirklich lieben, ohne dass da Emotionen verbunden sind? Selbst Gott hat Emotionen. Aber Emotion soll uns nicht leiten, soll nicht im Mittelpunkt stehen, sondern unser Verstand und unser Willen und Emotionen, die sind alle Dinge, die miteinander zusammen unser Herz ausmachen. Wenn Emotion herrscht und wir wissen nicht warum, das ist ein Problem. Und wenn Emotion oder wenn das der Willen herrscht und wir sind emotionslos und haben keine Freude daran, dann ist auch ein Problem. Aber wenn wir wissen, wir sind emotional und verstehen, aber wollen nicht, das ist auch ein Problem. Das ganze Herz zusammen soll und darf voll dem Herrn, auf den Herrn vertrauen. Unser Herz ist etwas schön. Vertrauen heißt ganz einfach, du setzt dein Alles auf Jesus, auf den Herrn. Was auch kommen mag, Herr, ich verlasse mich auf dich. Ich vertraue, du wirst mir die Kraft geben, du wirst mir helfen, du wirst mir stärken, du wirst mir durch diese Zeit tragen. Und wir dürfen hier auch nicht vergessen, das heißt nicht, Herr, ich verlasse mich auf dich, dass alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Ich verlasse mich auf dich, Jesus. Du wirst alles wunderbar gestalten, damit ich zum Schluss sage, ja, ganz genau, so wollte ich es haben. Danke, Herr Jesus, das habe ich erwartet. Das ist, warum es eben hier auch steht, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Warum? Weil wir müssen aufpassen. Bevor wir das anschauen aber, was heißt es wirklich, ganz und gar auf Jesus zu verlassen? Wenn ich sage, wenn ich erkenne, mein Herz ist geteilt. Hier haben wir Wasser. Schau, wie Wasser aus, oder? Das ist PowerPoint-Wasser. Und das schaut aber schon wie ein Boot aus, oder? So, wir haben jetzt zwei Boote. Und dieses Beispiel, ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe. Das ist nicht original mit mir. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Und da willst du jetzt sicher von einer Seite des Sees zum anderen kommen und du entscheidest dich als Akrobat, was ganz Ungewöhnliches zu tun. Du willst nicht nur mit einem Boot hinfahren, du willst mit diesen beiden Boote hinfahren. Okay, das machen wir, oder? Weil wir halt nichts Besseres zu tun haben. Aber stell dir vor, du hast ein Bein in jede dieser Boote, aber das soll jetzt ein Beispiel sein. Das eine Boot und das andere, das eine ist, soll Gott sein sozusagen, das andere ist ich. Und wir denken, ja, ich vertraue, verlasse mich auf Gott. Na sicher muss ich mich auf Gott verlassen, aber ich muss mich auch auf mich verlassen. Also ich muss auch vertrauen, dass ich das schaffe. Alleine. Mit Gott. Das macht keinen Sinn, aber irgendwie, ich muss das. Nur das Problem ist, unser Boot, unser Ich ist voll mit Löchern. Und das Wasser sprudelt hinein und füllt unser Boot. Was passiert mit uns, wenn wir ein geteiltes Herz haben? Wenn wir einen Fuß im Boot mit Gott haben sozusagen und den anderen Fuß im Boot mit uns selbst oder irgendwas anderes. Was passiert mit uns? Schaffen wir es auf der anderen Seite? Bleiben wir stabil und trocken? Nein, eigentlich gehen wir unter mit unserem Boot, das unstabil ist. Und das ist leider, was immer wieder vorkommt, dass Gott unser Vertrauen prüft durch Herausforderungen und statt, dass wir uns ganz und gar auf den Herrn verlassen, versuchen wir in eigener Kraft auch damit umzugehen und gehen unter. Und dann sagen wir, Gott, wo warst du? Und Gott sagt, ich war die ganze Zeit da, aber du bist nicht ganz 100% in meinem Boot gestanden. In eigener Kraft wirst du das nicht schaffen. Was hast du dir erwartet? Sprüche sagt uns, vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen. So, sei weise, nicht wie die Gottlosen. Wenn du in Sprüche liest, da merkst du, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du dann eben mit der Welt, mit deinem Leben umgehen kannst. Es gibt die Möglichkeit, als Unverständiger mit deinem Leben umzugehen. Der Unverständiger hinterfragt gar nichts. Der ist einfach der Mitläufer. Ja, was wollt ihr? Ich laufe mit. Das kann auch im christlichen Bereich sein. Hey, oh, das ist eine nette Gemeinde. Oh, viele Leute da. Oh, tolle Musik. Ah, cool, schön. Ah, ich gehe dahin, da habe ich ein tolles Gefühl. Ich laufe einfach mit. Aber ist das eine biblische Gemeinde? Wird da der Herr Jesus verherrlicht? Ja, keine Gemeinde ist vollkommen. Gibt's nicht. Unsere Gemeinde schon gar nicht. Keine vollkommene Gemeinde. Aber folgen wir Jesus? Hinterfragen wir, was gepredigt, was gesagt, was gelebt wird, nicht aus unseren Erfahrungen und unserer persönlichen Meinung, sondern aus dem Wort Gottes? Sei nicht unverständig, sei aber auch nicht töricht, sei kein Tor. Der will selbst nicht weise sein. Der liest im Wort, und da steht, was Gerechtigkeit ist, und er sagt, das mag ich nicht, das will ich nicht. Ich gehe meinen Weg, ist mir egal, mir egal. Immer wieder, mir egal. Das ist ein Tor, das ist ein Narr. Es gibt auch der Spötter. Der Spötter sagt, ich bin ein Tor, ich will ein Tor sein, aber ich will auch andere Menschen dazu bringen, dass sie auch töricht sind. Und er fängt an, sich lustig zu machen über das, was Gottes Wort sagt, über die Gerechtigkeit Gottes. Der will nicht, dass andere weise sind. Er beeinflusst in einer negative Art und Weise andere Menschen, um töricht zu sein. Was der Herr möchte, ist, dass wir weise sind. Die Bibel sagt uns, dass Weisheit entsteht durch das Furcht des Herrn. Und diese Furcht des Herrn ist unsere Freude. Furcht des Herrn ist nichts mehr als einfach jemand, der bereit ist zu erkennen, Gott sieht mich und er hat eine Meinung über alles, was ich tue und was ich bin. Und das ist mir wichtig. Ich will wissen, was Gott dazu sagt. Was ist Gottes Meinung? Weil ich lebe vor Gott. Das ist kein Angst unbedingt. Es ist schon, kann mit Angst verbunden sein. Wenn du im Wort liest, dass Gott zornig ist gegen Sünde und dass es tatsächlich eine Hölle gibt und du hast keine Angst davor, ich meine, da ist irgendwas nicht ganz dicht, oder? Wenn wir wirklich daran glauben, dass es eine ewige Hölle gibt und wir lesen das und denken, ja, okay, religiöse Geschwatz. Wenn es diesen Ort gibt, sollten wir eine richtige Angst davor haben. Aber das sollte uns dazu bringen, dass wir zu Jesus hinlaufen und die Lösung, die Gott uns gegeben hat, annehmen persönlich. Das ist Weisheit. Es ist die Bereitschaft zu erkennen, es gibt Gott. Man soll und muss ihn ernst nehmen. Es ist keine Nebensache. Und er will, dass ich mit ihm eine Beziehung habe und dass er mein Leben sieht und mein Leben auch ihm gefällt. Sprüche 9, Vers 10 sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Sprüche 1, 7 sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. So als erstes sehen wir hier, wir sollen eben uns auf den Herrn stützen und vertrauen. Was ist unsere Ausrede? Warum vertrauen wir dem Herrn nicht mit unserem ganzen Herzen? Vielleicht sagst du, naja, weil die Menschen mich enttäuscht haben. Ich gehe niemals in eine Gemeinde, wir haben das immer wieder gehört, dass Leute in gar keine Gemeinde gehen, weil alle sind Heuchler. Wer hier ist kein Heuchler? Bitte, ich gebe meine Hand weg. Okay. So, eigentlich haben Sie recht, oder? Ein Heuchler ist jemand, der nicht immer alles schafft, was er behauptet, dass er schaffen möchte. Aber der Unterschied zwischen ein Heuchler ist nicht unbedingt jemand, der, also in einer Gemeinde und gerecht sein heißt nicht jemand, der alles schafft, was er möchte. Wie gehst du mit deinen Sünden um? Übrigens, wenn du glaubst, dass du niemals heuchelst, müsst du ein bisschen tiefer denken, oder? Ich glaube schon. Niemand von uns ist 100% konsequent in allem, was wir wissen, wir tun sollen, oder 100% gerecht und geistlich. Wenn es eine Gemeinde gibt mit Heuchlern, dann ist es eine Gemeinde, wo man eigentlich Gnade braucht. Und da ist die Frage, leben wir in der Gnade Jesu? Wenn wir merken, oh, jetzt habe ich wieder versagt, geben wir das auch zu? Stehen wir wieder auf? Gehen wir weiter und sagen, genau deswegen ist Jesus am Kreuz für mich gestorben. Genau deswegen habe ich Hoffnung, weil Jesus für Heuchler gestorben ist. Weil Jesus für Sünder gestorben ist. Weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Er ist meine Hoffnung. Und wenn wir in eine Gemeinde hineingehen, weil dort die Menschen so toll sind, ich meine, da gibt es keine Heuchler da, dann sind wir die Ersten, die dort hineingekommen sind, die ersten Heuchler, die da sind. Es muss um Jesus, die Gemeinde muss sich um Jesus drehen. Er ist unsere große Hoffnung. Wenn Menschen uns enttäuscht haben, ist das überhaupt kein Grund, dass wir uns nicht auf den Herrn stützen sollen. Jesus ist vertrauenswürdig. Menschen sind schwach, aber er nie. Deswegen, unser Blick muss und darf auf Jesus gerichtet sein. Er ist unser Herr. Es steht hier nicht, vertraue auf der Gemeinde oder vertraue auf den Pastor oder vertraue auf den Nachbarn, der Christ ist, oder vertraue auf den Sonntagsschule oder Kinderstundenlehrerin oder vertraue auf was weiß ich irgendwas. Es steht, vertraue auf den Herrn. Er ist im Mittelpunkt. Und das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist meine einzige Hoffnung. Es gibt keine andere Hoffnung. Er ist unsere Hoffnung von ganzem Herzen. So, der nächste Punkt ist ja ganz einfach. Du sollst Gottes Willen als erste Priorität haben. Als erste Priorität. Es steht hier, den Herrn soll, dass du ihn an all deinen Wegen erkennst. Nicht nur Teile deiner Wegen. Verlass dich, das ist eben Vers 6, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Also, Sprüche 8, Vers 13 sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Wenn der Herr wirklich Herr ist, das heißt der Herrscher über unser Leben, der unser Herr und Heiland, dann hat er das Recht auf Anerkennung in allen Dingen. Da haben wir nicht in unserem Glaubens- oder Lebenshaus gewisse Zimmer, die wir zugesperrt haben, mit irgendwelche, was weiß ich, Digitalcode zum Reinkommen oder irgendein Schloss, damit es versperrt ist. Und wir sagen, Gott, in meinem Haus gibt es 10 Zimmer, diese 8 gehören dir, aber die 2 da, die gehören mir. Das sind meine Zimmer. Und da darfst du nicht rein. Das bleibt bei mir. Das ist dann nicht auf allen unseren Wegen Gott erkennen und auch nicht ganz 100% dem Herrn gehören. Herr, du bist mein Herr. Dann ist Herr nur Herr über 80% meines Lebens. Das ist dann nicht wirklich Herr, oder? Er möchte, dass wir ihm zu 100% gehören und ihm folgen. Gott sieht mich. Jakobus 4, Vers 7 bis 8 sagt es so. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Welche Zimmer in deinem Lebenshaus, Herzenshaus sind versperrt? Nur du weißt das. Nur wir persönlich wissen das. Vielleicht hast du es irgendjemand mitgeteilt, vielleicht nicht. Aber wenn der Herr auf etwas in deinem Herzen zeigt und sagt, siehst du, gerade in diesem Bereich, du lässt da nicht los. Du versuchst das in eigener Kraft zu schaffen. Du folgst mir nicht nach in diesem Bereich. Du gehst deinen Weg. Wenn der Herr auf so einem Zimmer und Raum in deinem Herzen hindeutet, was wäre dann die richtige Reaktion? Die richtige Reaktion wäre zu sagen, vom Herzen her, Herr, ich mache diese Tür auf für dich. Ich gebe dir das hin. Danke, Herr, dass du mir das gezeigt hast. Jetzt gehört es dir. Jetzt ist es dein Zimmer. Mach du damit, was du machen willst. Zeig mir den Weg. Ich möchte eben in allem, was ich habe, mein ganzes Herz, möchte ich dir nachfolgen. Du sollst Herr sein in meinem Leben. Ich kann mich da an eine Situation erinnern in meinem Leben. Ich habe dieses Beispiel wahrscheinlich zu oft verwendet, aber das ist, es ist ein Ding, das für mich so real war, wo ich in meiner Universitätszeiten, ich arbeitete für diese Uni, eine christliche Uni, und der Arbeitgeber war auch Christ, und ich durfte als Teilzeitstudent und Studentenheimleiter arbeiten. Das heißt, ich durfte 10 Stunden studieren in der Woche, und dann habe ich 40 Stunden für die Universität gearbeitet und dieses Studentenheim geleitet. Und das war, Grace und ich waren sozusagen, hatten 200 Söhne damals im Studentenheim. Wir waren schon verheiratet. Und mein Arbeitgeber hat gesagt, dieses Jahr darfst du eben diese Teilzeit-Situation haben, Anstellung haben, aber nächstes Jahr darfst du Vollzeit. Ich verspreche dir das, ist kein Problem. So habe ich es verstanden. Und das war auch, was ich erwartet habe. Und dann, als das zweite Jahr gekommen ist, hat der Arbeitgeber mir gesagt, Stan, es tut mir leid, es gibt einen anderen, der diese Stelle mehr braucht als du. Du bleibst Teilzeit und er kriegt jetzt Vollzeit. Bei dir verändert sich gar nichts. Und da war ich so geistlich, ich habe dann dem Herrn einfach gesagt, okay, danke, preis dem Herrn. Ich wünschte mir, dass ich das getan hätte. Ich bin dorthin gekommen. Ich habe das dann geschafft mit Gottes Hilfe. Aber wisst ihr, wie ich in meinem Fleisch, ich war Studentenheimleiter in einer christlichen Universität, Vorbild für andere jüngere Studenten. Und wie geistlich war ich? Der hat mir das versprochen. Und jetzt hält er sein Versprechen nicht ein. Und er ist Christ sogar. Oh, Herr, dieses Zimmer gehört mir, das darfst du mir nicht wegnehmen. Das ist mein Zimmer. Du hast mir das so, das hat er gesagt. Und jetzt bin ich berechtigt, zornig zu sein. Ich bin berechtigt, verbittert zu sein. Ich bin berechtigt, in meinem Herzen wütend zu sein. Warum? Weil der hat seine Verheißung, sein Versprechen nicht eingehalten. Er ist schuld. Nein, wer ist schuld? Ich bin schuld. Und der Herr hat mich so derart überführt und ich bin so dankbar. Grace und ich haben uns hingekniet vor dem Herrn und haben den Herrn einfach gesagt, Vater, verstehen tun wir es nicht, aber das ist okay. Er hat jetzt keinen Vertrag mit mir abgeschlossen, unterschrieben, du kriegst das ganz gewiss. Das war eine mündliche Ausmachung und er hat das Recht, seine Meinung zu ändern. Aber im Grunde genommen, wir vertrauen uns, verlassen uns nicht auf diesen Mensch, sondern auf dich. Du tust etwas hier. Wir loben dich, wir preisen dich, wir nehmen das an. Es gehört dir jetzt. Und was Gott daraus getan hat, war wunderbar. Hat unsere ganze Einstellung verändert und hat uns zu ganz neuen Möglichkeiten Wege gezeigt und Türen geöffnet, die wir nie gesehen hätten oder nie, überhaupt nie gesucht hätten. Hätten wir diese Situation nicht bekommen. Wäre alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und stellt euch vor, wir hätten diese wunderbare neue Möglichkeit auch nie gesehen, wenn Grace und ich total verbittert und zornig und voll mit Wut geblieben wären. Das darf man einfach dem Herrn übergeben. Herr, okay, das Zimmer gehört dir. Wenn du es mir wegnimmst, es ist dein Zimmer, mach damit, was du möchtest. Ich gehöre dir. Ich bin dein Kind. Das ist was Wunderschönes, dass wir uns auf den Herrn wirklich stützen können und ihm vertrauen können. Und wirklich in allem, du sollst Gottes Weg für dein Leben wirklich bejahen. Es steht da, der Herr verspricht, dass er deine Pfade ebnen wird. Stütz dich nicht auf deinem Verstand. Nimm seinen Weg an. Du denkst, du weißt alles richtig. Und manchmal haben wir recht, aber oft nicht. Es ist einfach so. Wir glauben, dass wir das Recht haben, dass wir gut überlegt Dinge machen. Aber wir sollen uns nicht auf unseren Verstand stützen, sondern auf ihn. Er ist der Herr. Er verspricht, dass er deine Pfade ebnen wird. In meiner Situation, wie hat er meine Pfade geebnet damals, in meinen jungen Jahren? Indem er eine Tür total zugemacht hat und dann eine andere aufgemacht hat, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Gar nicht erwartet habe. Gott ist immer treu. Wir dürfen ihm vertrauen in allen Situationen. Es steht hier, dass er deine Pfade ebnen wird. Haben wir hier eine Verheißung, das sagt, das uns mitteilt, Gott verspricht uns eine barrierefreies Leben? Dein Pfad ist ebnen, ohne Barrieren, ohne Hindernisse, ohne Herausforderungen. Wie kann man so eine Idee eigentlich biblisch beurteilen? Oder wie soll man dazu stehen? Es gibt in unserer heutigen Zeit Menschen, die sich auch Christen nennen, die behaupten, dass das Werk Jesu am Kreuz dafür bezahlt hat, damit du Wohlstand hast, Gesundheit hast, damit du keine Probleme in deinem Leben hast. Alle unsere Gebrechen hat er geheilt. Und daher, wenn du krank bist oder arm bist oder irgendwelche Herausforderungen hast, liegt das Problem bei dir, würden diese Menschen behaupten. Es ist benannt dieses Wohlstandsevangelium. Diese Lehre, ist das die Wahrheit? Ist das, was diese Stelle hier sagt? Wenn du auf Gott vertraust, dann hast du ein barrierefreies Leben und auf einmal ist alles wunderschön. Insofern, dass du keine Herausforderung hast, nie mehr leidest, niemals krank wirst. Wir wissen in unserer Gemeinde, dass das nicht der Fall ist. Aber wie kann man das wissen? Ich habe eine ganz einfache Frage. Lies mal das Buch Apostelgeschichte und stell dir die Frage, hat Paulus ein barrierefreies Leben geführt, ohne Herausforderungen, ohne Schwierigkeiten, ohne, oder wenn du jetzt 1. und 2. Korinther liest, ohne ein Stachel im Fleisch, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Und die Antwort, die du dann ziemlich schnell finden wirst, ist, das ging von einer Herausforderung zum nächsten, eine Verfolgung zum nächsten. Er hat gelitten, er hat Unglaubliches erlebt. Nächste Frage ist dann, lies mal die Evangelien und stell dir die Frage, hat der Herr Jesus ein barrierefreies, leichtes Leben geführt als Sohn Gottes? Naja, wenn man das Kreuz so betrachten will, glaub nicht. Wenn Gott unser Pfad ebnet, heißt es nicht, dass er alle Hindernisse entfernt. Das ist, er zeigt uns den Weg voran und gibt uns die Kraft, über diese Hindernisse zu gehen. Wer mal in Tirol wandern gegangen ist, weiß, dass du dort mit steilen Wanderwegen zu tun hast. Wir waren auch auf steilen Wanderwegen unterwegs. Und das war echt für uns eigentlich Flachland Wiener nicht so leicht. 22. Bezirk ist nicht unbedingt voll mit riesigen steile Wanderwege. Und es ist anstrengend. Aber dann erreichst du ein Au, einen Ort, wo ein Wasserfall da ist und wo es flach ist. Deine Muskeln tun dir vielleicht ein bisschen weh in den Beinen, aber du bist diesen steilen Weg gegangen und dann kriegst du eben diesen Überblick. Dann kriegst du dieses Blick von dieser herrlichen Orte oder Bach, das dort runterfließt oder irgendwas Wunderschönes. Und das ist auch, was der Herr für uns tut. Er verspricht uns nicht einen Weg, das immer eben und flach sozusagen ist und leicht ist, sondern manchmal geht der Weg steil hinauf. Aber er gibt uns die Kraft, um diesen Weg zu gehen und er gibt uns genau zur richtigen Zeit auch die Entlastung, die wir brauchen, damit wir weitergehen können. Er stärkt uns auf diesen Weg und er zeigt uns den Weg voran. Gott ist kein Dornenzieher, er ist ein Gnadengeber. Paulus betete, bitte zieh diesen Dorn, diesen Pfahl aus meinem Herr, nimm das weg von mir. Und Gott sagte, nein, das nehme ich nicht weg. Warum? Weil du sollst demütig bleiben. Und dann sagt Paulus, okay, dann freue ich mich im Herrn. Er ist ein Gnadengeber. Meine Gnade ist genug. Es reicht für dich. Und da siehst du wieder, wenn wir ein ungeteiltes Herz haben, dann sind wir auch in der Lage, durch herausfordernde, steile Lebenswege in der Gnade Gottes stark zu sein. Und da können wir, wie Paulus und wie so viele Vorbilder im Neuen und Alten Testament, mit diesen Sachen in seiner Gnade umgehen. Und das zeigt die Kraft Gottes in unserem Leben. Jeder kann Freude haben, wenn der Weg leicht und einfach und schön und gemütlich ist, oder? Du brauchst keine Gnade dafür. Ungläubige Leute genießen einen sonnigen Strandurlaub. Aber hab mal einen regnerischen, kalten Strandurlaub. Und kannst du das auch genießen? Na, schwerer, körperlich gesehen, aber innerlich, können wir das auch? Die Antwort ist ja. Der Herr ist treu. Lies zu Hause 2. Korinther 12 und so um die Vers 9 herum, wie der Paulus gelernt hat, dass wenn Gott Herausforderungen in meinem Leben zulässt, ist er genug. Er gibt mir die Gnade. Ich möchte auch aus 2. Petrus 1 und Vers 3 bis 4 etwas lesen. Wo kriegen wir die Kraft? Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnisse dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Wo kriegen wir die Kraft, die Macht, die Stärke? 2. Petrus 1, 3 bis 4 sagt uns, durch das Wort Gottes. Das Wort ist mächtig, es lebt, es stärkt. Und wenn wir das Wort kennen und uns auf das Wort verlassen, wie zum Beispiel Sprüche 3, 5 bis 6. Herr, ich will auf allen meinen Wegen dich erkennen, nicht nur auf manche. Zeig du mir den Weg voran, gib mir deine Kraft, dann wird er das auch geben. Philipper 4, Vers 13, Paulus schrieb, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das heißt nicht alles, was ich will. Nein, alles, was der Herr will für mein Leben, alles, was sein Willen ist für mein Leben, das kann ich und das will ich und das ist möglich in seiner Kraft, in dem, der mich kräftigt. Auch wenn wir Fehler machen, wird der Herr uns tragen und helfen. Er ist groß, er ist gut und er zeigt uns den Weg voran. Kennt ihr dieses Gedicht Spuren im Sand? Ich möchte das vorlesen, ich finde es sehr schön. Das Leben ist manchmal herausfordernd, aber Gott verlässt uns nie, seine Kinder. Auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Er ist gut und treu. Das ist jetzt, wie einer das dann geschildert hat. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging mit Gott am Meer entlang. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die von Gott. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich Gott, Herr, du hast mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass ich den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Lässt du dich vom Herrn tragen? Wir brauchen das. Wir brauchen das öfters, als was wir zugeben wollen. Aber der Herr ist wirklich treu. Er tut das. Er trägt uns. Wenn wir meinen, wir sind stark genug, ich brauche Gott nicht dafür. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Ich hoffe, dass der den Herrn kannte. Aber was da geschrieben wurde, entspricht Realität. Und er ist treu. Unsere Stelle sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und hier ist ein interessanter Fazit, also kurz gesagt, wer Gott vertraut und Gott gehorcht, der geht auf den ebenen Pfaden Gottes. Wenn du den Herrn Jesus folgst und dann stellst du die Frage, bin ich auf dem Weg, den er für mich hat? Die Antwort ist ja, wenn du biblisch den Herrn folgst. Denk nicht, er hat dich verlassen oder er hat dich irgendwie verleitet. Vertraue auf ihn und suche auf den Weg, wo, den du gehst, zu erkennen, was sein Willen ist. Wenn du jetzt aus eigener Kraft den Weg gehst und meinst, das ist Gottes Weg. Das ist nicht Gottes Weg, das ist dein Weg. Aber gehst du mit dem Herrn gemeinsam? Das ist der ebene Pfad, den der Herr für dich hat. Manche wollen immer etwas anders haben und sagen, Herr, das kann nicht dein Weg sein. Ich wollte es nie so haben. Das war nie mein Plan. Und die Antwort darauf ist, okay, vielleicht sind Dinge vorgekommen, vielleicht sind irgendwelche Sachen passiert und das war eigentlich aus Sünde heraus, irgendwas ist nicht so, wie es hätte vielleicht sein können. Aber die Vergangenheit ist immer hoffnungslos. Du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Das ist geschehen, es ist vorbei, es ist fixiert. Gott lebt aber nicht in der Vergangenheit. Gott ist ewig. Er lebt im Gegenwart. Und du und ich leben heute und morgen noch. Und Gottes Plan für uns ist, nicht schau zurück auf den Weg hinter dir, sondern schau nach vorne und erkenne, was Gottes Plan und Weg ist für dich heute und morgen. Und vertraue auf ihn, er hilft dir. Er, wenn es sein muss, trägt uns. Er wird dich stärken. Das ist, wer unser Gott ist. Das ist, was er uns verspricht. Und wenn wir solche Stellen in unserem Herzen tief haben, dann hat es auch eine Wirkung auf uns. Dass wir den Herrn vertrauen in schwere Zeiten. Nicht in leichte Zeiten. Jeder kann Gott vertrauen, wenn alles super läuft. Das braucht keine Gnade. Vielleicht braucht es mehr, eigentlich hat einer mal gesagt. Wenn es mir gut geht, bin ich so geneigt dazu, Gott zu vergessen. Aber die Tatsache ist, Vertrauen auf den Herrn in jeder Zeit. Und hast du dem Herrn alles in deinem Leben übergeben? Gibt es irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo du weißt ganz genau, wenn der Herr Jesus, wenn er es möchte, das würde er in unserer Zeit nicht machen, aber sag mal, dass er auf einmal mich besuchen würde und in diesem Moment, wo ich in diesem Zimmer und auf dieser Webseite bin und dann steht Jesus neben mir und schaut das auch an und sagt, oh mein Kind, was schaust du dir da jetzt an? Interessant. Das war nicht meine Idee für dein Leben. Wenn der Herr Jesus in unser Zimmer, in unsere versteckte Orte hineinkommen könnte, und was er auch eigentlich tut, aber da wäre, wo wir ihn sehen würden, was würde er dazu sagen? Wenn es einen Bereich gibt in unserem Leben, wo wir richtig Schwierigkeiten haben, eine lebensdominierende Sünde, wo wir sagen, ich versuche aufzugeben, ich versuche aufzuhören, aber ich komme nicht klar mit der Sache, dann hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe. Das verlangt Demut. Aber das ist auch Gott erkennen auf all deinen Wegen. Herr, ich schaffe das nicht in eigener Kraft. Und du hast mir gesagt, dass wenn ich meine Sünden bekenne, nicht nur vor dir, aber auch vor meinen Geschwistern, dass wir einander unsere Sünden bekennen und um Hilfe bitten, dann beten wir und stärken wir einander nicht. Und keiner, der Jesus liebt, wird jemals auf dich schauen und herunterschauen und sagen, oh, du bist ja so ein Sünder. Wenn wir demütig und uns selbst kennen, dann würden wir sagen, du bist ein Sünder wie ich. Lass mir dir helfen. Wir stärken einander. Danke, dass du das angehen möchtest. Hast du in dem Herrn alles, dem Herrn alles in deinem Leben übergeben? Gibt es irgendwas in deinem Leben, das du nicht loslassen kannst? Kannst du einen Monat ohne etwas leben, das du weißt, nicht unbedingt gut ist? Oder wenn es sündig ist, überhaupt nicht sein soll. Das ist kein mal im gleichen Bereich. Drittens, erkennst du den ebenen Pfad Gottes für dein Leben? Vertraue dem Herrn und geh Schritt für Schritt mit dem Herrn. Such den Weg Gottes für dein Leben. Sei nicht damit zufrieden, einfach irgendeinen Weg zu gehen. Sei sicher, den Weg, worauf du gehst, ist der Weg, den Gott für dich hat. Das musst du im Gebet und einfach aus deiner Beziehung heraus erkennen. Und der Herr ist treu. So, liebe Geschwister, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Er wird Schritt für Schritt dich leiten, dorthin, wo du ankommen darfst, ihm zur Ehre. Preis dem Herrn, dass wir so einen herrlichen Gott haben, der uns Schritt für Schritt führt. Wir müssen nicht Angst haben. Wir dürfen zuversichtlich sein in seiner Leitung und Führung. So, wie hat der Herr dich heute angesprochen? Was hat der Herr in deinem Herzen, worauf hat er gezeigt durch sein Wort? Was tust du jetzt damit? Lass uns nicht nur Hörer sein, sondern Täter des Wortes. Vertrauen wir auf den Herrn und folgen wir ihm nach. Lass uns beten, bevor wir das letzte Lied dann singen. Und André, würdest du dann nach vorne kommen und das Lied leiten?